Das Bild-News-Update.
Es ist Freitag, der 19. April, und das sind die Bild-Top-Meldungen. US-Sender melden, Israel schlägt gegen den Iran zurück. Luftalarm in Kiew, Habeck in Hotel Luftschutzkeller. Todesdrama in Ryanair-Maschine, Giuseppe sollte bald Vater werden. US-Sender melden, Israel schlägt gegen den Iran zurück. War das der Gegenschlag? Israels Armee hat laut einem Bericht einen Angriff auf den Iran ausgeführt. Das berichteten die Sender ABC News, MSNBC und Fox News und andere Medien unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Dies sei eine Reaktion auf die iranischen Luftangriffe auf Israel mit über 500 Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern aus dem Iran und von seinen Stellvertretermilizen in anderen Ländern vom vergangenen Wochenende gewesen. Mehrere US-Medien berichteten von einer oder mehreren israelischen Raketen oder Drohnen, die ein Ziel im Iran angegriffen hätten. Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle beim Militär, es habe sich um einen begrenzten Angriff gehandelt. Iranische Medien hatten über eine Explosion weit im Landesinneren nahe der Metropole Isfahan berichtet. Die Stadt ist ein Zentrum der iranischen Atomindustrie und Drohnenindustrie. Auch ein wichtiger Luftwaffenstützpunkt befindet sich in der Nähe. Das Weiße Haus und das Pentagon gaben zunächst keinen Kommentar ab. Das israelische Militär hat auf die Frage des Nachrichtencenters CNN nach Berichten über Explosionen im Iran erklärt, dass es derzeit keinen Kommentar abgeben kann. CNN berichtet außerdem unter Berufung auf US-Quellen, dass es sich nicht um nukleare Ziele gehandelt habe. Von iranischer Seite gab es zunächst keine direkten Schuldzuweisungen. Laut einer Mitteilung gab es Explosionsgeräusche, die aber durch die erfolgreiche Luftabwehr verursacht worden seien, die ein verdächtiges Objekt abgefeuert habe. Wir hatten keinen Unfall oder Schaden, hieß es darin. Die iranische Luftabwehr hat demnach laut Angaben der iranischen Weltraumbehörde über mehreren Städten kleine Drohnen erfolgreich abgeschossen. Laut New York Times bestätigten iranische Behörden, dass ein Militärflugplatz in der Nähe der Stadt Isfahan getroffen wurde. Luftalarm in Kiew, Habeck in Hotel Luftschutzkeller. Bei seinem Besuch in der Ukraine wurde Vizekanzler Robert Habeck am frühen Freitagmorgen durch Sirenen aufgeschreckt. Um 4.40 Uhr heulte der Luftalarm los. Alarm in der ganzen Stadt, dazu die Durchsage, schnellstmöglich in den nächsten Schutzraum zu gehen. Die Delegation um den Vizekanzler ging zügig in die umfunktionierte Tiefgarage des Hotels. Habeck kam mit seinem Team in den Luftschutzkeller, harrte dort bei Kaffee und Mineralwasser aus. Der Vizekanzler sprach leise mit seinen Mitarbeitern und mitgereisten Reportern, trank stilles Wasser. Später zog er sich in einen abgeschirmten Bereich des Luftschutzkellers, in dem Betten hinter Trennwänden aufgestellt waren, zurück. Auch andere Hotelgäste suchten Schutz in dem umfunktionierten Teil der Tiefgarage. Grund des Alarms: In Russland waren Flugzeuge gestartet, die in Richtung der Ukraine geschossen haben. Später sollen sie in den Süden abgedriftet sein. Am zweiten Tag der Delegationsreise wollte der Vizekanzler weiter nach Moldau, dort unter anderem Premierminister Dorin Rechean treffen. Nach rund 90 Minuten wurde der Alarm aufgehoben. Um 6.17 Uhr kam die Entwarnung. Todesdrama in Ryanair-Maschine, Giuseppe sollte bald Vater werden. Es war wohl das Herz. Am Mittwoch ist in Italien ein 33 Jahre alter Mann an Bord eines Ryanair-Fliegers gestorben. Laut Medienberichten verlor er am Vormittag kurz nach dem Start der Maschine in Turin das Bewusstsein. Der Pilot drehte sofort nach Bekanntwerden des Notfalls um, doch für Giuseppe kam jede Hilfe zu spät. Inzwischen sind die dramatischen Umstände des Vorfalls bekannt geworden. An Bord befand sich auch die Frau des Verstorbenen, aber die beiden saßen nicht nebeneinander. Sie hatte einen Platz hinten im Flieger, er weiter vorn. Zum Zeitpunkt der Notfalllandung wusste seine Frau lediglich, dass es an Bord ein medizinisches Problem gab, aber nicht, dass ihr eigener Mann betroffen war. Als sie vom Tod ihres Liebsten erfuhr, hatte sie gerade Angehörige per Chatnachricht über die Verspätung des Fluges informiert. Die beiden hatten erst im vergangenen Sommer geheiratet. Im Internet zeigten sie stolz die Fotos des besonderen Tages. Besonders tragisch, Giuseppes Frau ist laut Medienberichten im fünften Monat schwanger. Ihr gemeinsames Kind wird ohne seinen leiblichen Vater aufwachsen müssen. Dieses Familienglück ist zerstört.
Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
Glück gehabt, Bayer. Beim ersten Auftritt als deutscher Meister kassiert das Team von Xabi Alonso beinahe die erste Saisonpleite. Mit dem 1:1 gegen West Ham United zieht Leverkusen ins Halbfinale der Europa League ein. Das Remis reicht nach dem 2:0 Sieg im Hinspiel. Noch besser, im 44. Saisonspiel bleibt Leverkusen erneut ungeschlagen und schnappt sich so den europaweiten Rekord. Juventus Turin blieb von Mai 2011 bis 2012 43 Spiele ungeschlagen. Bestwert geknackt. Lange sieht es aber so aus, als würde Bayer die erste Pleite der laufenden Spielzeit kassieren, weil die Mannschaft in der ersten Halbzeit die schlechteste Leistung der Saison abliefert. Etwa müde von der Meisterfeier? In London liegt das Alonso-Team schnell hinten. 13. Minute, eine scharfe Bowen-Flanke nickt Michael Antonio zum 1:0 ein. Leverkusen danach ungewohnt unsouverän. Auf und abseits des Platzes gibt's Gerangel. Co-Trainer Sebastian Parilla sieht sogar glatt rot, fliegt zusammen mit West Ham-Assistent McKinley vom Platz. Auch Alonso wütet an der Seitenlinie, erkennt seine Mannschaft nicht wieder. Der Spanier nimmt schon nach 29 Minuten Kosunu mit der Bildnote 6 vom Platz, wechselt auch in der Pause zweimal und bringt Jeremy Frimpong. Die Wechsel bringen Ruhe ins Spiel und der eingewechselte Frimpong macht mit dem späten 1:1 in der 89. Minute den Halbfinaleinzug klar. Bayer wahrt die Chance auf das Triple. In der Runde der letzten vier trifft Leverkusen erneut auf die AS Rom. Die Italiener warfen Bayer letztes Jahr im Halbfinale raus. Auf dem Weg zum Titel-Dreierpack könnte das Alonso-Team die offene Rechnung begleichen. Auf Malle droht Blitzlichtgewitter. Wer sich nicht durch die Schinkenstraße trinkt, sondern das Urlaubsparadies auch mit dem Auto erkunden will, sollte sich vorsehen. Die Behörden auf der Lieblingsinsel der Deutschen rüsten technisch auf und installieren 3 neue Spezialblitzer. Bild verrät, was es mit den neuen Geschwindigkeitskontrollen auf sich hat und wo die 15 anderen festen Blitzer auf Mallorca stehen. Auf 3 Abschnitten des Straßennetzes überwachen die Malle-Cops laut Mallorca-Zeitung die Einhaltung der Tempolimits mit sogenannten Abschnittskontrollen. In Deutschland wurde die Technik bisher nur in Niedersachsen erprobt. Anfang 2024 endete die Testperiode. Nun erlebt sie auf Mallorca ihr Comeback. So funktioniert die neue Blitzer-Variante. Bei Abschnittskontrollen wird die Fahrzeit zwischen 2 Messpunkten ermittelt und damit eine durchschnittliche Geschwindigkeit errechnet. Man fährt also nicht an einem exakten Punkt zu schnell, sondern kommt zu schnell von A nach B. Der Tempoverstoß wird an der Durchschnittsgeschwindigkeit im gesamten Abschnitt festgemacht. Ist dieser höher als der erlaubte Wert, gibt's ein Knöllchen. Eine Kontrollzone ist auf der Schnellstraße MA15 von Manacor nach Palma geplant. Kurz hinter Via Franca vom Kilometer 5,2 bis 6,5 soll gemessen werden. Wo noch geblitzt wird, steht auf bild.de. Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Hürde genommen. Am Donnerstag wurden die letzten Geschworenen ernannt. Die 12-köpfige Jury steht fest. Sie soll über Trumps Schuld oder Freispruch entscheiden. Vorangegangen war ein langwieriger Auswahlprozess der Jury mit vielen privaten Fragen von Staatsanwälten und dem Trump-Team. Denn die Geschworenen sollen unvoreingenommen gegenüber Trump sein, um ein faires Urteil fällen zu können. Rund die Hälfte der 96 Jury-Kandidaten zog sich freiwillig zurück, weil sie sich das nicht zutrauten. Die übrigen Jurykandidaten werden penibel befragt, etwa zu Hobbys, Familie, Beruf, Mitgliedschaften in Vereinigungen, Mediennutzung, Gesundheit und ihre Einstellung zu Donald Trump. Dabei gibt es kuriose Antworten, wie die New York Post berichtet. Die Zeitung schreibt über die Antworten der Jurykandidaten unter anderem, ein Vermögensverwalter im Ruhestand, der angab, jeden Morgen Yoga zu machen und zu meditieren, hat die erste Überprüfung bestanden. Der Mann sagte, er lese die New York Times und das Wall Street Journal, schaue CNBC und BBC und fahre gern zum Fliegen, Fischen und Ski. Die Auswahl der Geschworenen soll noch diese Woche beendet werden. Ab Montag soll dann der eigentliche Prozess für Trump beginnen. Er wird in insgesamt 34 Punkten angeklagt. Jeder von ihnen kann mit bis zu 4 Jahren Haft bestraft werden. Macht theoretisch bis zu 136 Jahre Knast. Ihm wird vorgeworfen, eine Schweigegeldzahlung von $130.000 an Pornodarstellerin Stormy Daniels vertuscht zu haben. Hat der Pflegeskandal eine neue Dimension erreicht? im Zimmer von Anastasia S. im Heimdomizil in Berlin-Friedrichsfelde steht eine Sterbetafel. Das Todesdatum der 16. April. Die 65-Jährige starb genau in der Nacht, in der eine Pflegekraft wegen Personalmangels aus Verzweiflung den Notruf wählte. Hintergrund: Am Montagabend rief eine Pflegefachkraft aus dem Domizil Seniorenheim um 22.30 Uhr die 112 an. Bei ihrem Dienstende gab es niemanden mehr, der sich um die medizinische Versorgung der Bewohner kümmern konnte. Feuerwehr und Polizei rückten an. Schließlich erreichte der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirks Lichtenberg dann einen Verantwortlichen. Der Einrichtungsleiter war in der Nacht für die fehlende Pflegefachkraft eingesprungen. Zwischen 4 und 5.30 Uhr solle die Seniorin dann tot aufgefunden haben. Woran sie genau starb, ist unklar. Auf Bildanfrage reagierte Domizil nicht. Pflegeexperte Lars Düsterhöft von der SPD sagt, ein Pflegeheim ist ein Ort, wo Menschen auch sterben. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einsatz der Rettungskräfte in den Stunden zuvor gibt, kann nur spekuliert werden. Auch sei nicht bekannt, wie es der Bewohnerin ging. Klar ist, dass es in einem Pflegeheim nicht gewährleistet werden kann, dass es in einer solchen Situation, in der sich der Tod anbahnt, eine beständige Sterbebegleitung geben kann. An Spekulationen sollte sich hier niemand beteiligen.